Und ich greife viel von dem auf, was schon gesagt wurde. Und ich möchte erstmal mit der Frage beginnen, was ist Kapitalismus? Und häufig wird er so verstanden als Äquivalent für Märkte. Und wenn wir an Kapitalismus denken, dann denken wir, dass die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen handeln oder manchmal etwas ausgefeiltet, eine Diversität der Märkte. So wie der Kapitalismus sie dann zusammenbringt. Kapitalismus ist aber etwas anderes als ein Markt. Und die Arbeit von Marx zeigt, warum das der Fall ist. Ich denke, der Wert von Marx Arbeit liegt zu einem gewissen Teil in der systemischen Analyse des Kapitalismus, nicht nur als Wirtschaftssystem, sondern auch als gesellschaftliches System. Also das Verständnis des Kapitalismus als gesellschaftliches System unterscheidet Marxismus von orthodoxeren ökonomischen Theorien heute. Der systematische Fokus unterscheidet den Marxismus von vielen anderen kritischen politischen Theorien. Marxismus bietet keine bruchstückhafte Kritik des Kapitalismus an, sondern versucht zu sagen, dass das eine systemische Totalität dessen ist, das unterschiedliche Elemente zusammenbringt. Dazu gehören einige Annahmen und Bedingungen, die es dem Kapitalismus als sozioökonomische Totalität ermöglichen zu funktionieren. Dies ist wichtig für heute, wenn wir über die politische Strategie nachdenken. Wenn wir darüber nachdenken, was wir heute machen sollten, dann brauchen wir ein Verständnis dafür. Wir brauchen ein Verständnis über die systematische Natur des Kapitalismus. Und wenn man das als Totalität begreift, dann bedeutet das, dass einige Elemente des Kapitalismus bedeutender sind als andere. Und bestimmte Aspekte des Kapitalismus sind anfälliger für Transformation als andere. Und wir verstehen das nur, wenn wir das als Totalität begreifen. Also was ist dann der Kapitalismus und wie passen hier die Märkte hinein? Wir können damit beginnen, uns eines der Hauptmerkmale der kapitalistischen Produktionsweise anzusehen, ihren einzigartigen Erfolg bei der Steigerung der Produktivität. Und das ist, warum wir mit nur sehr viel weniger Arbeit und sehr viel mehr Nahrungsmittel produzieren können als noch vor 100 Millionen Jahren. Wegen der gesteigerten Produktivität neuer Technologien, die es uns ermöglichen, dass wir mit weniger Menschen mehr produzieren können in der gleichen Zeit. Und das ist die Schlüsseldynamik, die die beispiellose Fähigkeit des kapitalistischen Volkswirtschaft zum Ausdruck bringt, schnell zu wachsen und den Lebensstandard zu erhöhen. Und deswegen konnten wir unseren Lebensstandard in den letzten 100 Jahren oder Hunderten von Jahren erhöhen. Aber was macht den Kapitalismus so produktiv? Vor allem im Vergleich zu anderen Produktionsweisen. Warum ist Kapitalismus so produktiv? Man könnte sagen, dass man es kollektiv einen Punkt in der Geschichte gab und wir haben uns dann einfach entschieden, produktiver zu sein. Wir haben zwar schon immer hart gearbeitet, jetzt haben wir uns plötzlich entschlossen, noch härter zu arbeiten, aber das ist nicht plausibel. Und Marx argumentiert, dass es keinen psychologischen Mechanismus, der diesen neuen produktiven Aspekt eingeführt hat, sondern sind sich verändernde gesellschaftliche Bedingungen. Also es sind vor allen Dingen die Eigentumsverhältnisse, die sich verändern und diese produktivere Produktionsweise hervorgebracht haben. In präkapitalistischen Gesellschaften hatten die Produzenten direkten Zugang zu den Subsistenzmitteln, insbesondere zu Ackerland und Wohnraum. Also man hatte Land, das die Menschen nutzen konnten, um ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, ein Haus drauf zu bauen. Das war nicht separat von ihnen. Unter diesen Bedingungen hing das Überleben nicht systematisch davon ab, wie effizient der eigene Produktionsprozess war. Also die Unwägbarkeiten der natürlichen Zyklen, also wenn man zum Beispiel in einem Jahr eine Dürre hat, dann kann man nicht so viel ernten, dann limitiert das die Überlebensmöglichkeit, aber das war ein zufälliges, nichts Systematisches, was zu dieser Produktionsmethode gehörte. Und man konnte einfach nur hart genug arbeiten, um für das Überleben notwendige Ressourcen zu gewinnen. Und dann konnte man aufhören zu arbeiten und dann das machen, was man machen wollte. Beim Kapitalismus hat sich das nun geändert. Die Wirtschaftsakteure sind nun von den Existenzmitteln getrennt. und sie haben keinen Zugang mehr zum Land. Also die Arbeitnehmer werden nun gezwungen, einen Arbeitsplatz zu finden. Sie müssen ihre Arbeit verkaufen auf dem Arbeitsmarkt. Und Gesetze mussten entsprechend verabschiedet werden. Die Menschen mussten vom Land vertrieben werden. Und es gab dann Privateigentum. Alle möglichen Bemühungen, die Menschen dazu zu bringen, Proletarier zu werden. Die Menschen Arbeiter für den Kapitalismus zu werden. Und die Verbraucher, um die Güter, die sie zum Überleben benötigen, zu sichern, konnten nicht mehr zum Land gehen, weil sie dort vertrieben worden waren, sondern sie mussten sich nun dann an den Markt wenden. Also sie hingen nun vom Markt ab für ihr Überleben. Und das Gleiche gilt auch für den Kapitalisten. Wenn man den Produktionsprozess besaß, um Einnahmen zu erzielen, musste man diesen am Markt verkaufen, die Produkte am Markt verkaufen. Man hing auch vom Markt ab, um zu überleben als Kapitalist und als Arbeiter. Also, unter diesen Umständen sahen die Wirtschaftsakteure in einzigartiger Weise mit einer allgemeinen Marktabhängigkeit konfrontiert. Und dadurch können wir verstehen, dass es Märkte schon lange vor dem Kapitalismus gab und auch Märkte können auch nach dem Kapitalismus existieren. Aber was dieser Produktionsweise innewohnt, nämlich dieses generalisierte Element, und wir hängen davon von unserem Überleben ab. Und das hat diese an geänderten sozialen Verbindungen hat die Produktivität gesteigert. Die Produktion orientiert sich da am Markt. Wenn man Kapitalist ist und wenn man Einnahmen erzielen möchte, dann muss man die Waren verkaufen. Aber es gibt auch andere Kapitalisten, die dort im Wettbewerb stehen mit einem. Und dies bringt die Preise runter. Die Menschen versuchen immer, die Märkte zu fangen und das bringt die Preise runter. Und das bedeutet, dass wir dann eine Konvergenz sehen der Produktionskosten in Bezug auf Preise. Und dies ist imperativ. Dieser Wettbewerbsaspekt, aufgebaut auf den gesellschaftlichen Beziehungen, ist die Ursache für viele der Haupteigenschaften des Kapitalismus. Also es geht nun über die Verwendung von bestimmten Technologien im Arbeitsprozess an. Wenn man eine neue Technologie einführt, wie zum Beispiel schnelle Montage und das Fließband und dann konnte man dadurch neue Profite, mehr Profite auf dem Markt machen. Der Prozess der Spezialisierung ist ein weiteres Ergebnis dessen. Und Unternehmen, ganze Ökonomien haben jetzt angefangen zu spezialisieren in ihrem Prozess, sodass sie dort die Besten sind, sodass sie überleben können auf dem Markt. Und das führt auch zu der Sabotage von Konkurrenten. Und das wird in der ökonomischen Theorie nicht häufig besprochen, aber Sabotage ist ein wichtiger Bestandteil, Kernbestandteil des Kapitalismus. Uber zum Beispiel, als sie angefangen haben, haben sie andere Taxiunternehmen angerufen und dann die Order wieder storniert, um die Wettbewerber zu sabotieren. Und das ist eine Kerneigenschaft des Kapitalismus. Und all diese kompetitiven, die Wettbewerbsaktivitäten, führt schließlich zum mittelfristigen Tendenz des Kapitalismus. Die Preise sind tangentiell letztendlich auf das Kostenniveau gesunken und deswegen werden die Produkte im Kapitalismus häufig billiger werden und die Gewinne in verschiedenen Industriezweigen sind tendenziell gleich hoch. Also der Wettbewerb führt zu diesem Gleichmachungsprozess, aber der unerbittliches Wachstum drängt sich als ultimative Logik des Kapitalismus auf. Und ich würde das gerne mit Phil diskutieren, aber selbst wenn wir unterschiedliche, diverse Märkte haben im Kapitalismus, sind sie unter dieser Logik der Akkumulation zusammengefasst. Also die Märkte sind wichtig für den Kapitalismus, aber vielleicht nicht so, wie wir das intuitiv vermuten würden. Es sind die sozialen Beziehungen der Marktabhängigkeit, die den Wirtschaftsakteuren systemische Notwendigkeiten auferlegen. Und diese Notwendigkeiten treiben Geschäftsentscheidungen, Konsumerentscheidungen und Aktionen der Arbeitskräfte. Jetzt möchte ich ein wenig über den Neoliberalismus sprechen. Das ist der jüngste Ausdruck der kapitalistischen Tendenzen. Seit den 70er Jahren erleben wir den Aufstieg des Neoliberalismus als politisches Projekt, das versucht, die Staatsmaschinerie zu beherrschen. Und es gab schon frühere Präzedenzfälle, vor allen Dingen hier in Deutschland, der Wiederaufbau Deutschlands direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Neoliberalen haben versucht, die Politik zu beeinflussen und zu gestalten. In den 70er Jahren haben wir seitdem gesehen, dass sich der Neoliberalismus in der ganzen Welt verbreitet. Im Vereinigten Königreich sind einige dieser Kernideen aufgegriffen. Wir haben die Krise in der Mitte der 70er Jahre in Großbritannien versucht, nun Sparmaßnahmen durchzusetzen, neoliberale Sparmaßnahmen als Reaktion auf diese Krise. Und die USA fangen an, mit dieser Idee zu flirten. Und in Ländern wie Chile zum Beispiel wird der Neoliberalismus rücksichtslos eingeführt. Die Frage des Neoliberalismus wirft die Frage nun auf, was ist eigentlich neo, was an dem Neoliberalismus, was ist neu am Neoliberalismus? Also wenn der klassische Liberalismus hat den Staat und den Markt etwas gesehen, was sich gegenseitig ausschloss. Also im klassischen Liberalismus, wenn der Staat sich zurückzog, käme nun der Markt rein. Und die beiden Dinge standen im Gegensatz zueinander. Wenn der Markt zurückging, dann kam der Markt sofort rein, würde der Markt sofort reingehen und übernehmen. Aber gleich so, der Eingriff des Staates bedeutete immer einen Eingriff in den Markt. Und denn für den Neoliberalismus der Neoliberalismus ist hier anders. Für Neoliberalismus sind der Markt und der Staat nicht nur kompatibel, sondern auch gegenseitig sich bedingend. Und das geht auf Michel Foucault zurück, denn er argumentiert, dass der Markt den Staat rechtfertigt. Wirtschaftlicher Erfolg ein Legitimitätsbarometer für den Staat sein kann. Aber der Staat unterstützt und kreiert auch den Markt. Der Markt ist also nicht etwas, was automatisch mit dem Rückzug des Staates entsteht. Also wer die Preise setzt, ist hier ganz essentiell, sich vorzustellen, wie die Märkte aufgebaut sind. Und das beste Beispiel hierfür sind die Kohlenstoffmärkte. Es gibt keinen natürlichen Markt her. Und die Produktion von Kohlenstoffmärkten dauert Jahre oder Jahrzehnte, um diese technischen Spezifizierungen zu erarbeiten und die Akteure zu haben. Und dieser Markt musste vom Staat aufgebaut werden. Und hier ist der Liberalismus sehr, sehr gut. Also das primäre Ziel des Neoliberalismus ist die Ausweitung der Märkte seit den 70er Jahren. Und wir sehen diese Ausweitung der Märkte auch auf neue Lebensbereiche. Vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren haben wir erlebt, wie unsere Privatleben zunehmend überwacht, aufgezeichnet und in Daten umgewandelt worden sind, mit denen man Geld verdienen kann. Ausbreitung von Sensoren in der ganzen Welt, alle eingebettet in unseren Smartphones und auch in der Umgebung. Und das wird immer mehr Sensoren gibt es und das hat zu Big Data geführt. Diese Daten sind wiederum zu einem wertvollen Kapital für Unternehmen geworden und haben zu immer größeren Datenmärkten geführt. Also es gibt obskure Unternehmen wie Axiom, Experian, Equifax und diese Unternehmen haben Milliarden von Datenpunkten. Sie kennen die wahrscheinlich alle gar nicht, aber sie haben diese Daten und verkaufen sie dann auf dem Markt. Und wir haben auch die räumliche Erweiterung der Märkte mit Neoliberalismus gesehen. Also immer mehr Entwicklungsländer sind unter dem Herrschaftsbereich des Kapitalismus gefallen. Vielleicht der größte Schock war nach dem Sturz der UdSSR und Chinas Reformwende zum Kapitalismus hin. Und damit haben wir gesehen, dass das Proletariat, also der Menschen, die von Lohnarbeit für zu überleben abhängig sind, sich verdoppelt haben. Also mit dem Fall der UdSSR und China, das immer kapitalistisch wird, haben wir gesehen, dass das Proletariat von 1,6 Milliarden Menschen zu ca. 3 Milliarden Menschen angestiegen ist. Also eine große Anzahl von mehr Lohnarbeit, von mehr Proletariat. Und schließlich haben wir die Ausdehnung des Neoliberalismus, sehen wir die Ausdehnung der Märkte in zeitlicher Hinsicht. Finanzmärkte sind und ihre massive Explosion seit den 80er Jahren sind Mittel, die Zukunft zu vermarkten und zukünftige Möglichkeit zu bewerten und ihnen einen Preis zu zeugen. Die Expansion der Derivatemärkte mit einem fiktiven Wert größer als das globale Bruttoinlandsprodukt ist die Vermarktung zukünftiger Möglichkeiten. Und darum geht es beim Neoliberalismus. Die Ausweitung der Märkte und damit natürlich auch der steigenden Marktabhängigkeit in allen Aspekten unseres Lebens. Also die Frage, die nun jetzt auftaucht, ist, ist nun, was tun wir jetzt angesichts dieser Situation? Also angesichts der raublustigen Charakters des modernen Kapitalismus und seiner unersättlichen Ausbreitung von Märkten überall hin, was können wir tun? Wir haben in der Laufe der Geschichte verschiedene Antworten. Die klassische ist, dass wir alles in kollektives Eigentum umwandeln, dass wir dann Privateigentum zu kollektivem Eigentum gemacht wird. Aber das ist begrenzt. Eigentum ist, bedeutet nicht Kontrolle. Wenn wir uns die Aktienmärkte heute anschauen, dann weiß man, dass wenn man einen Pensionsfonds hat oder so, dann gehört einem irgendwas. Aber das bedeutet überhaupt mal nicht, dass man ein Unternehmen kontrollieren kann. Also Eigentum reicht nicht aus. Eine weitere Antwort könnte zu mehr Wirtschaftsdemokratie sein, also den Menschen mehr Kontrolle über Bereiche zu geben, über die sie normalerweise keine Kontrolle haben. Also das ist vor allen Dingen der Arbeitsplatz und der Produktionsprozess. Aber heute möchte ich mich auf einen anderen Ansatz konzentrieren, nämlich die Dekommodifizierung. Diese hat eine lange Geschichte als Reaktion auf die Märkte, aber war in den letzten Jahrzehnten nicht so prominent vertreten. Und es ist größtenteils das Herzstück des sozialdemokratischen Projekts. Aber wenn pointiert ist, hat es auch durchaus Elemente des sozialistischen Projekts. Also was ist nun dann die Dekommodifizierung? Der Theoretiker des Wohlstands, Gustav Esper Anderson, definiert es folgendermaßen. Die Dekommodifizierung findet statt, wenn eine Dienstleistung rechtmäßig erbracht wird und wenn eine Person ihren Lebensunterhalt ohne Abhängigkeit von einem Markt bestreiten kann. Also in anderen Worten findet sie statt, wenn eine Basisleistung, so etwas wie die Gesundheitsversorgung oder Bildung, durch eine staatliche Leistung kostenlos erbracht wird und nicht auf dem Markt gekauft wird. Und sie kommt auch vor, wenn Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen, um zu überleben, wenn die Marktabhängigkeit negiert ist. Also der Wohlfahrtsstaat hat mit unterschiedlichem Erfolg versucht, Teile der Gesellschaft zu dekommodifizieren. Und das war das Ziel des Wohlfahrtsstaates und der Sozialdemokratie. Also das kann reichen von Teilprogrammen für die Ärmsten der Gesellschaft bis hin zu universellen Programmen und Gesundheitsversorgung, Rente für alle Mitglieder einer Gesellschaft. Dies sind Versuche der Dekommodifizierung Teile unserer Welt. Aber ich glaube, dass die Logik der Dekommodifizierung, wenn man es ernst nimmt, sehr viel darüber hinausgeht, was der Wohlfahrtsstaat anbieten kann. Um das zu sehen, warum, müssen wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen Märkten. Also grob kann man zwischen Märkten für Waren und Dienstleistungen, Märkten für Geld und Finanzprodukten und Märkten für Arbeitskräfte unterscheiden. Und der letztere ist hier von entscheidender Bedeutung, denn die Dekommodifizierung der Arbeit oder mit dem Wegfall der Notwendigkeit, seine Arbeitskraft verkaufen zu müssen, um zu überleben. Und das bringt mich nun zu der Dekommodifizierung der Arbeit. Und implizit ist es heute das, was einen großen Teil der Linken heute eint. Wenn wir über die Befürworter des universellen Grundeinkommens sprechen, das ist ein Versuch der Dekommodifizierung der Arbeit. Und wenn wir uns mit alternativen Modellen der sozialen Produktion anschauen, das ist auch ein Versuch der Dekommodifizierung der Arbeit. Wenn wir uns anarchistische Anti-Arbeitskrämpfe anschauen oder die vollautomatisierten Luxuskommunismus, das sind alles Versuche der Dekommodifizierung der Arbeit. Und das ist immer wichtiger geworden für die Linke, auch wenn das bisher noch nicht so anerkannt ist. Und ich denke, dass wir immer mehr Dekommodifizierung der Arbeit als Projekt sehen. Und es gibt hier einen guten Grund für, denn es reagiert auf die strukturellen Veränderungen des modernen Kapitalismus und es zeigt einen strategischen Weg auf, der implizit auf diese Veränderungen reagiert. Also, wir haben seit den 60er Jahren den Höhepunkt der gemischten Wirtschaft erlebt in der Sozialdemokratie und wir haben das Phänomen der Überschussbevölkerung gesehen. Also das sind Menschen, die überschüssig sind. Also Menschen, die keinen Arbeitsplatz finden, Menschen, die in informellen Märkten arbeiten müssen, Menschen, die am Existenzminimum, am Rande des Kapitalismus existieren. Wir sehen einen Trend, dass die Arbeitslosigkeit immer höher wird. Und das sehen wir in jedem Jahrzehnt seit den 60er Jahren. Und in den armen Ländern sehen wir massives Wachstum der informellen Arbeitskräfte. Also Milliarden Menschen arbeiten am Subsistenzminimum, an den Rändern des Kapitalismus. wie John Robinson einmal schrieb, dass eben vom Kapitalisten ausgebeutet zu werden, ist nichts im Vergleich zu dem Elend, nicht ausgebeutet zu werden. Es ist diese Bedingung, der Zusammenbruch des Verhältnisses zwischen Lohn und Arbeit, diese zunehmende Überschussbevölkerung, durch die der zeitgenössische Kapitalismus definiert wird. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass eine wachsende Zahl von Bewegungen implizit die Dekommodifizierung von Arbeitskräften nun aufgreift. Abschließend möchte ich nun sagen, dass wenn wir gegen das Übergreifen der Märkte und die ruinöse Stagnation des Kapitalismus ankommen würden, sollte die Dekommodifizierung der Arbeit zu einem expliziten Ziel unserer politischen Projekte gemacht werden. Es gibt eine lange moralistische Denkrichtung, die für die Dekommodifizierung der Arbeit wegen des moralischen Wertes der Arbeit plädiert. Einige Aspekte des frühen Marx würden einem hier einfallen, die Entfremdung des kapitalistischen Arbeitsprozesses, die freie Kreativität und Produktivität des menschlichen Individuums entgegengesetzt wird. Karl Polanyi würde sich auch daran orientieren. Für ihn ist es grundsätzlich antagonistisch, dass Arbeit eine Ware sein soll. Und es war immer schon ein Widerstand dort. Aber der Punkt ist in jedem Fall, dass die Dekommodifizierung wegen des moralischen Wertes menschlicher Individuen wichtig ist. Ich kümmere mich nicht so sehr um die moralischen Werte. Ich interessiere mich mehr für die strategischen Gründe, warum wir die Arbeit dekommodifizieren wollen, als Projekt das voranbringen sollten. Ich glaube, die Dekommodifizierung der Arbeit ist strukturell radikaler als die Dekommodifizierung anderer Märkte und eher nicht eine nicht reformistische Reform als zum Beispiel Sozialwohnungen oder universelle Gesundheitsversorgung. Während letztere völlig mit dem Kapitalismus vereinbar ist, würde die Dekommodifizierung der Arbeit und das ist keine Bedrohung für den Kapitalismus. Die Dekommodifizierung der Arbeit würde nun den Zusammenbruch des Imperativs bedeuten, der die Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt zwingt und den Lebensnerv des kapitalistischen Systems bildet. Es würde bedeuten, dass die Arbeitnehmer nicht mehr dem Gebot unterliegen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Wenn wir nun frei vom Arbeitsmarkt werden, würde es bedeuten, dass eben man nicht mehr seine Arbeitskraft verkaufen muss. Und der Arbeitsmarkt würde so verändert, dass er nicht mehr durch den Mangel an Arbeitsplätzen definiert ist, sondern ein Arbeitsmarkt verwandelt werden, der durch die Macht und den Mangel an Arbeitskräften definiert ist. Und aus all diesen Gründen denke ich, dass wenn wir zur Bekämpfung der Märkte, wenn wir denken, dass Kapitalismus nicht gut ist und dass wir es besser machen können, dann sollten wir uns die Dekommodifizierung als nicht reformistische Reform anstreben. Vielen Dank.